Wie wollen Sie ihn mal sterben?
Ich weiß ich nicht. Wenn es geht, alt, mit einer schönen jungen Frau. Nein, ich hoffe, ich sterbe gar nicht. Solange wieder nicht jemand auf mich schießt.
Er hatte wohl eine Vorahnung, wie es mit ihm zu Ende gehen könnte. 4 Wochen nach diesem Interview war er tot. Aygun Mucuk wurde von den Hells Angels mit 17 Schüssen hingerichtet. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Kein anderer Hells Angel hatte so viele Feinde innerhalb des Motorradclubs wie Aygun Mucuk. Er gehörte zu einer jungen Generation, das waren die Migranten, die die alteingesessenen Bio-Deutschen nicht mehr ganz so ernst nahmen. Aygun Mucuks Gegner innerhalb der Hells Angels war ein gewisser Schnitzel-Walter. Wer könnte uns mehr über diese Fehde erzählen als Thomas Heise und Klaas Meyerheuer? Herzlich willkommen zu unserer 10. Episode der Rocker-Reihe.
Hallo.
Guten Morgen.
Morgen.
Wie sind denn die Migranten zu den Hells Angels überhaupt gestoßen?
Es gab in den Nullerjahren gab es große Auseinandersetzungen zwischen Hells Angels und Bandidos. Bandidos ist der zweite große Outlaw-Motorcycle-Gang-Club, irgendwie, den es gibt in Deutschland. Und beide Clubs, sowohl die Hells Angels als auch die Bandidos, haben irgendwann begonnen, sozusagen Masse statt Klasse irgendwie aufzunehmen. Das heißt, sie haben irgendwie so ein gewaltbereites, so halbkriminelles, kriminelles Milieu zu suchen, die bei ihnen mitmachen. Und da war das migrantische Milieu, muss man einfach sagen, irgendwie, die waren ganz schnell dabei, die Hand zu heben und zu sagen, irgendwie, ach klar, mache ich mit, warum auch nicht. Es gab aber sowieso, ich meine, die haben sowieso auch andere quasi so Strukturen innerhalb ihrer Milieus, die Großfamilien zum Beispiel, klassischerweise. Aber natürlich halten die auch sozusagen in ihrer Ethnie ganz eng zusammen. Und bei der Gelegenheit haben sie dann eben mitgemacht, sowohl bei den Hells Angels als auch bei den Bandidos.
Das war so ein Prozess. Also am Anfang waren es immer so einzelne Mitglieder. Also auch der Aygun Mucuk, über den wir jetzt noch lange zu sprechen kommen, der war am Anfang eine Einzelperson bei den Frankfurter Hells Angels. Da war er sozusagen einer unter vielen Deutschen, Bio-Deutschen. Und das ging dann auch echt eine Zeit lang gut. Aber irgendwann haben auch die Hells Angels in der Türkei Dependancen gebildet. Also es gab dann auch die Hells Angels Türkei. Und dann haben sich sehr viele Migranten auch in Deutschland entschlossen, Hells Angels zu werden. Und irgendwann sind halt so viele reingekommen, dass sie auch ganze Charter dominiert haben. Irgendwann gab es ganze Charter, in denen eigentlich nur noch Jungs mit Migrationshintergrund da waren.
Also die haben sozusagen ihre Leute mit reingebracht in den Club, während die Bio-Deutschen ja, ich will nicht sagen aussterben, aber auf jeden Fall älter wurden und sich vielleicht auch ein bisschen zurückgezogen haben.
Genau. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben zeitweise damals den Überblick verloren, weil die sind so schnell gewechselt. Also die waren eben noch Hells Angels da, dann waren sie Hells Angels da, dann waren sie out in bad standing, also wurden rausgeschmissen, nicht im Guten, sondern im Bösen. Dann tauchten sie plötzlich wieder in irgendeinem anderen Club auf, also in einem anderen Charter auf. Dann waren sie plötzlich bei den Bandidos. Also Klaas, der ja da bei uns irgendwie quasi für die Strukturen und die Namen und die Geburtsdaten zuständig ist, der guckte dann manchmal so im Filmmaterial rum und sagte dann irgendwie, der war doch letzte Woche noch, war der noch da und da gewesen, der hatte jetzt eine neue Kutte an. Wie kommt denn das?
Das war hochinteressant. Also gerade so in dieser Zeit 2010, 2011, 2012 sind vor allen Dingen so in Westdeutschland viele Bandidos, die bei den Bandidos angefangen haben, dann von den Bandidos zu den Hells Angels gewechselt. Da gab es auch so eine legendäre Pressekonferenz, bei der wir waren. Da sind ganz viele Bandidos aus dem Bereich Mönchengladbach, Leverkusen, die sind dann zu den Hells Angels gegangen. Und dann gab es eine große Pressekonferenz in Krefeld, bei denen der Präsident Müll, also das ist noch sozusagen das Oberhaupt, ist dann aufgetaucht und hat dann mehr oder weniger seine neuen Brüder vorgestellt. Das ist dieser Termin, dieses Bild hier ist in Krefeld entstanden und man sieht ihn jetzt, glaube ich, nicht so richtig. Da hinten, da ist Müll.
Warum heißt der Müll?
Ja, genau, das ist aber später entstanden.
Klaas, warum heißt der Müll?
Nein, der heißt einfach mit Nachnamen Müller. So, und dann Szenename Müll.
Warum so viele Migranten sind, kann ich nicht sagen. Bei uns finden sie genau das, was sie suchen. Bruderschaft, Treue, einer für alle, alle für einen. Das ist eben eine Familie bei uns.
Müll ist so eine Motorrad Biker-Legende aus Düsseldorf, war ganz lange schon Rocker und irgendwann hat sich der Club halt massiv verändert und er war dann sozusagen der letzte Mohikaner oder der letzte Deutsche unter den ganzen Jungs mit Migrationshintergrund. Ist dann aber auch ganz schnell irgendwie rausgeflogen und dann gab es dann Unstimmigkeiten und Müll ist heute auch nicht mehr Hells Angels.
Was eigentlich schade ist, weil er natürlich irgendwie, die sind ja quasi auch wie so eine ABM-Maßnahme für uns, also so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für uns, dadurch, dass sie immer wieder aufgetaucht sind, auch immer wieder irgendwas gemacht haben. Wir sind ja damals selbst zu solchen Sachen wie so einer Pressekonferenz hingefahren. Normalerweise würde man ja immer sagen, Spiegel TV, also wir fahren nicht zu Pressekonferenzen. Also entweder die Leute reden mit uns beiden oder
also
gar nicht.
Also ich finde es schon einigermaßen merkwürdig, dass wir solche Clubs Pressekonferenzen veranstalten.
Fanden wir ja dann auch.
Das finde ich schon sehr seltsam, dass sie auch Pressesprecher haben und so. Ist das eigentlich bei allen so? Ist das üblich, dass man Pressesprecher hat?
Also die Hells Angels haben ein Presseteam, richtig? Das ist nicht nur einer. Und auch die Bandidos hatten auch ein PR-Team. Die haben das sogar auf ihre Kutte geschrieben, PR-Team.
Also. Die machen auch Filme, also schlechte Filme über sich selbst. Die, glaube ich, nicht mal die Hells Angels gucken. Die
so
gucken
was Heroisches?
Die gucken dann meistens unsere Filme, die Hells Angels. Ja, ein bisschen heroisch. Ja, mit viel mit Musik, mit, ja.
Wie kam es denn jetzt zur Auseinandersetzung zwischen Aigun Mutschuk und Schnitzel Walter? Schnitzel Walter gehörte zu den Bio-Deutschen, alteingesessen wahrscheinlich in Frankfurt, der Chef.
Ne? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Das hier ist auch Aigun Mutschuk. Damals war er noch der einzige Migrant unter den Frankfurter Hells Angels. Dieses Bild ist 2009 entstanden. Da haben die Hells Angels eine große Party in Frankfurt veranstaltet. Das war das 10-jährige Jubiläum des Übertritts des Bones MC zu den Hells Angels. Also 2009 ist so die Geburtsstunde mehr oder weniger der Hells Angels in Deutschland in der heutigen Form. Und da haben die dann nach 10 Jahren eine große Party veranstaltet. Und wir durften da drehen. Wir durften allerdings nicht überall drehen. Und Aigun Mutschuk war damals sozusagen unser Aufpasser. Aigun Mutschuk wurde abgestellt und musste aufpassen, dass wir nicht Sachen drehen, die wir nicht drehen sollen. Also zum Beispiel in diese Tür sollten wir nicht reingehen. Wer weiß, was dahinter passiert ist, aber da sollten wir nicht hingehen. Und Aigun hat dann sich hingestellt und uns davon abgehalten, da reinzugehen. Also, aber man musste sich seine Rolle vergegenwärtigen. Damals war er mehr oder weniger der Hiwi für die anderen. Also er wurde abgestellt, uns dazu begleiten. So eine Hilfstätigkeit, würde ich es mal nennen. Später hat sich das dann gewandelt, als dann immer mehr Jungs mit türkischem oder arabischem Hintergrund in den Hells Angels MC eingetreten sind, haben sich auch so die Machtverhältnisse verschoben. Und auch Aigun Mutschuk hat immer mehr Jungs in seinem Rücken gehabt, die ihm loyal gegenüber waren, weil er Migrant war, die Migranten aus NRW waren ihm gegenüber loyal. Er hat immer mehr Macht bekommen und diese Macht wollte er dann auch irgendwann ausnutzen.
Wie kam es denn zu dieser Auseinandersetzung zwischen Schnitzel Walter, warum heißt der eigentlich so, und Aigun Mutschuk?
Also es war einfach so, dass Aigun gespürt hat, dass ganz viele türkische Hells Angels mittlerweile in dem Club drin sind. Die waren jetzt nicht in Frankfurt, aber die waren jetzt beispielsweise in NRW. Und zu denen hatte er ein sehr gutes Verhältnis. Die waren sozusagen auch ihm loyal gegenüber. Und das stärkt natürlich auch, hat natürlich seine eigene Macht gestärkt. Und das führte zu ziemlichen Konflikten mit seinen eigentlichen Brüdern in Frankfurt. Aigun wollte dann offenbar immer mehr, wollte sein eigenes Charter irgendwann eröffnen. Und war aber wirtschaftlich abhängig von den Frankfurtern. Aigun hatte damals eine Security-Firma und hat die Puffs der Frankfurter Größen bewacht. Also er war wirtschaftlich abhängig von Schnitzel Walter.
So viele Türen gibt's ja nicht in Frankfurt, ne? Also wenn das Milieu hat, keine Ahnung, vielleicht 50 Türen oder vielleicht auch nur 30. So, und wenn du von den 30 eben nur 2 hast, dann wird's schlecht. So, das heißt, du musst dann irgendwie schon ein paar Türen mehr kriegen. Und da gibt es immer noch den Verdacht, dass es zu einer Auseinandersetzung kam von einem Club, wo quasi Stress gemacht worden ist, wo auch Aigun Mutschuk wohl dabei war. Und wo das, was Schnitzel Walter natürlich nicht so witzig fand, dass dann quasi der eigene Bruder ihm Konkurrenz macht.
Aber womit hat denn Schnitzel Walter sein Geld verdient? Also Schnitzel würde ich ja jetzt eher mal an Fleisch denken als an Türen, oder?
Wir wissen es nicht hundertprozentig, aber Schnitzel Walter, das ist ja übrigens hier, der hat wohl eine Metzgerlehre gemacht, war ausgebildeter Metzger und ist dann aber eine Rotlichtgröße geworden. Also der so ähnlich wie Frank Hanebutt in Hannover hat Schnitzel Walter sehr viel Geld mit Prostitution innerhalb von im Frankfurter Raum verdient. Frankfurt ist natürlich für Prostitution sehr lukrativ. Da gibt es sehr viele Messegäste, da gibt es viele Leute, die viel Geld verdienen und damit ist natürlich auch im Rotlicht viel Geld zu verdienen.
So. Schnitzelwalter ist ein treuer und loyaler Herz Angel, muss man sagen. Also der ist selbst zu den Rocker-Prozessen gegen Kadia Padia und seine Gang, die ab 2014 dann stattfanden, ist Schnitzelwalter regelmäßig gekommen und hat da Kadia quasi seine Loyalität und seinen Respekt gezollt, indem er sich da in den Besucherraum gesetzt hat und da zugeguckt hat beim Prozess.
Also er hatte nichts gegen Migranten, weil Kadia Padia ja auch quasi ein Repräsentant dieser jungen Garde war, ne?
Man muss dazu wissen, unter diesen Migranten, die halten auch nicht alle zusammen. Und Kadir Padi hatte angeblich kein gutes Verhältnis beispielsweise zu Ergin Mutschuk. Also das ist daher nur, also in Anführungsstrichen, weil es alle Migranten sind, halten nicht unbedingt immer zusammen.
Gerade bei denen ist das Leben dynamisch. Und auch die Allianzen sind dynamisch. Und na klar, guckt man dann immer danach, wer nutzt mir sozusagen beim nächsten Mal und wer nutzt mir nicht. Ob das dann immer gleich in Auseinandersetzungen mündet innerhalb der Gang, das ist sicherlich nicht so. Aber man besucht sich nicht, man respektiert sich nicht, man redet nicht miteinander. Das ist ja auch eine Form von Missachtung.
Also im Sommer 2014 war es so, die Hells Angels rund um Schnitzelwalter haben Aygün Mutschuk die Aufträge für die Türen entzogen. Also die haben ihm sozusagen die wirtschaftliche Basis entzogen. Das wollte Aygün nicht akzeptieren und ist mit seinen Jungs, die er schon gesammelt hatte, nach Frankfurt reingefahren und hat eine Tür attackiert, an der er vorher noch gearbeitet hat, wo er sozusagen Geld verdient hat. So, das war der berühmte Katana Club in Frankfurt. So, Aygün tauchte auf mit seinen Leuten und der Türsteher oder die Leute, die in dem Club waren, waren auch Hells Angels. Da war einer dabei, der hieß Fips, ne? Und Aygün attackiert die Tür und der Hells Angels, der die Tür gemacht hat, schießt auf Aygün. So. Und Aygün bekommt, da gibt es auch berühmte Bilder hier oben, Aygün bekommt unter anderem eine Kugel durch die Brust geschossen. Hier, die geht einmal quer durch seinen Brustkorb. Sieht man hier, diese Bilder sind an der Frankfurter Uniklinik am nächsten Tag entstanden. Man muss dazu wissen, oder man muss sich das vergegenwärtigen, da haben Hells Angels auf Hells Angels geschossen. Eigentlich ein einmaliger Vorgang. Das gab es bisher. Aus meiner Sicht gab es das vorher noch nicht, dass sozusagen Brüder auf Brüder schießen in Deutschland.
In jeder großen Familie gibt es Streit. Und dann ist an der Tür auch Streit passiert. Untereinander.
Aber es zeigt den Weg von Mutschuk, der dann ja noch viel tragischer und viel schlimmer enden wird, als nur diese paar Schüsse.
Und in alten Zeiten, als es sozusagen diese Migrantisierung des Clubs noch nicht gab, wäre Mutschuk einfach gnadenlos aus dem Club rausgeflogen. Ich meine, er hat Stress, er kommt, attackiert die Tür sozusagen.
Die quasi Schnitzelwalter gehört.
Genau, er attackiert die Tür und für dieses Verhalten wäre er aus dem Club geflogen. Damals. Also in alten Zeiten. Wir sind 2014. Normalerweise in alten Zeiten wäre Aygün für sein Verhalten rausgeschmissen worden. So. Aber wir sind mittlerweile in der Migrantisierung vorangeschritten. Die Jungs aus NRW, seine Jungs, kommen nach Frankfurt und helfen ihm, dominieren den öffentlichen Raum, beschützen ihn vor dem Krankenhaus und zeigen sozusagen ihre Macht, die sie mittlerweile im Club haben. Und Aygün ist nicht rausgeflogen. Aygün ist im Club geblieben und hat es auch geschafft, seinen eigenen Club zu gründen, in Gießen, nördlich von Frankfurt.
Das muss ja ein Riesenaffront für Schnitzelwalter gewesen sein.
Extremer Affront für Schnitzelwalter. Vor allen Dingen, die haben es damals so gemacht, er war eine Dependance der Luxemburger Hells Angels in Deutschland. Aus einem total widersinniges Konstrukt. Er gehörte offiziell nicht zu den deutschen Hells Angels, sondern zu den Luxemburger Hells Angels, aber territorial natürlich in Deutschland ansässig. Was irgendwie
welche
überhaupt
Strippen hat denn Aygün Mutschuk dafür gezogen? Also wie viele Kontakte muss man dafür haben, um sowas einfädeln zu können?
Das wissen wir natürlich auch nicht hundertprozentig, aber man erzählt sich in der Szene, dass Aygün viele Reisen unternommen hat, um sich Loyalitäten zu sichern. Unter anderem soll er in Dänemark gewesen sein. Dazu muss man wissen, die Dänen sind traditionell immer ziemlich kritisch den deutschen Hells Angels gegenüber. Es geht einfach darum, die Dänen waren zuerst die großen Hells Angels. Dann kamen irgendwann die Deutschen dazu. Die Deutschen sind viel mehr als die Dänen. Also dieses Verhältnis zwischen dänischen und deutschen Hells Angels ist traditionell nicht das Beste. Und ich glaube, diesen Zwist hat Aygün ausgenutzt und ist nach Dänemark gefahren, hat sich die Unterstützung der Dänen geholt, die immer noch sehr einflussreich sind in dieser Hells Angels Nation. Und ja, und so hat er es dann geschafft, sein eigenes Charter in Gießen zu bekommen, das offiziell zu Luxemburg gehört. Das ist dann später nochmal umgemodelt worden. Da hat man irgendwie hinter den Kulissen verhandelt, sodass Aygün dann ganz offiziell wieder ein deutscher Hells Angels war. Dann hießen die dann Hells Angels Gießen. Dann waren irgendwie die Wogen ein bisschen geglättet. Aber zuerst hat er mehr oder weniger durch viel diplomatisches Geschick innerhalb dieses Clubs es geschafft, sein eigenes Charter zu bekommen.
Und er hat offensichtlich sowas wie eine gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ihr seid ja dann zusammengekommen, du durftest ihn ja tatsächlich dort auch besuchen. Wie kam das denn zustande? War das wegen dieses alten Kontakts, wegen der alten Party, wo ihr mal kennengelernt habt, oder wie kam das?
Nee, das hat ein bisschen gedauert. Also 2014 hatte ich noch keinen Kontakt zu denen. Aber natürlich hat mich das interessiert. Also wie hat es der geschafft, irgendwie sein eigenes Charter zu bekommen? Und er war letztendlich die Symbolfigur dafür, dass es innerhalb dieses Clubs totale Auseinandersetzung zwischen deutschen Rockern und Jungs mit Migrationshintergrund gibt. Und deswegen hatte ich ein großes Interesse daran, mit ihm mal zu sprechen. Und es ist einfach so entstanden. Es gab früher diese Rocker-Zeitschrift Bikers News. So, und in dieser Bikers News gab es ein Porträt über Aygün und sein Charter. So, und da war halt auch eine Adresse dabei. Da stand halt Clubhaus so und so. Und da habe ich einfach einen Brief hingeschrieben. Ich habe einen Brief an die geschrieben, gesagt, ich will mal mit euch reden. Und tatsächlich hat es nicht lange gedauert und die haben sich gemeldet. Habe ich nicht damit gerechnet, aber dann kam von denen aus ganz schnell die Bereitschaft, ja, komm doch mal vorbei und film uns doch. Also Aygün hatte ein großes, großes Interesse, auch medial präsent zu sein. Ich glaube, der hatte einfach den Wunsch oder den Anspruch an sich selber, ich will Hells Angels Nummer 1 in Deutschland werden.
Mach mal komplett Kaffee und Tee rein, bitte, komm.
Hat mich begeistert, diese Brüderschaft, dieser Zusammenhalt, dieses Clubleben, und dadurch bin ich auch in der Szene geworden.
Das hilft dann manchmal bei der journalistischen Arbeit, wenn die sozusagen ein eigenes Interesse haben, in die Öffentlichkeit zu kommen. Das Frappierende ist ja, das stellen wir ja immer wieder fest, auch wenn sozusagen Leute mit uns reden und uns auch Leute Interviews geben, auch aus dem Clan-Milieu. Die arbeiten ja die ganze Zeit im Verborgenen. Also alles, was sie machen, ist sozusagen in der Halbwelt, in der Schattenwelt. Es ist im Dunkeln, keiner kriegt es mit. So. Trotzdem sind sie ja breitbeinig unterwegs. Ne? Sie pumpen ja nicht umsonst, sie wollen ja auch was darstellen. Also sie bauen Muskelmasse auf, sie irgendwie werden größer, sie expandieren. Und sie wollen natürlich auch Präsenz zeigen und dann gerne auch in den Medien mal Präsenz zeigen. Das Lustige ist ja, die gucken ja alle zum Beispiel unsere Filme. So, dann so jemand wie Mutschuk, ne, der überlegt sich dann, okay, wie komme ich da vielleicht auch noch mit rein? So, ich ganz weiß man das natürlich immer nicht, was die Beweggründe sind. André Sommer hat irgendwie mir irgendwann mal gesagt, unser größter Fehler war, dass wir am Anfang so aggressiv euch gegenüber waren.
Machst du die Kamera aus?
Herr Sommer, was war denn los?
Kamera ausmachen. Jetzt sofort die Kamera ausmachen. Mach sie wieder aus. Ja. Sofort ausmachen. Und hört auf, hier zu filmen, das ist Privatgelände. Okay?
Hast du irgendwas nicht verstanden oder was? Hey. Was filmst du die ganzen Sachen hier? Alles klar mit dir? Okay, dann verschwinde jetzt.
Da ist die Tür, da vorne ist das Tor.
Ja, gut, aber
da vorne ist das Tor, Abflug jetzt. Ja, melden Sie sich ganz normal bei der Pressestelle an.
Es gab ganz massive Streitereien.
Nochmal, Sie sollen nach vorne zum Tor marschieren, das ist Privatgelände hier. Haben Sie verstanden?
Aber
nochmal, ich gebe dich ein Interview.
Oh, schönen guten Tag, die Berliner Polizei, mein Name ist...
Wunderbar.
Folgendes ist hier definitiv der Fall, dass dieser Hof und dieses Gelände ist faktisch öffentlich.
Diese Bilder haben wir natürlich auch immer wieder gezeigt. Keine Ahnung, ob das bei Mutschuk jetzt so ein anderes irgendwie Denke, so eine andere Denke war, dass er sich gesagt hat, und wie ich behole die. Und dann ist da vielleicht ein bisschen Beißhemmung bei Spiegel.
Aber eigentlich ist das doch auch ein No-Go bei den Hells Angels, dass man mit der Presse redet.
Nee, würde ich nicht
also
sagen.
Zumindest über alles, was, sagen wir mal, interner sind.
Oder? Aber es gibt schon, die alten Fragen sagen immer, wende dich an Django und wende dich an den Bundespressesprecher quasi, dann wird es entschieden und es wird auch gerne mal irgendwie in einer großen Runde dann besprochen, ob da Presse drehen darf oder ob die da nicht drehen darf. Es gibt so einen Sternjournalist, der hat auch viel mit denen gemacht. Irgendwie so, das wird dann natürlich alles vorher besprochen, dass das
genau, das ist ja eher wie in der Politik, ne, wo man einen Politiker anfragt und sich dann ein Interview machen darf, wo man vielleicht vorher nochmal die Fragen
abspricht. Und zeigt bei Mutschuk natürlich, dass er sozusagen einen eigenen Kopf hatte, ne, dass er eigene Interesse hatte.
Und klar, es ist ja viel näher an ihn rangekommen als alle anderen. Und ich glaube, es gab nie wieder solche Aufnahmen.
Wahrscheinlich nicht. Nee.
Ja.
Die wird es auch wahrscheinlich nie wieder geben. Also ich sag mal, um es einfach auch mal zu vergleichen, 2010 haben wir auch mal auf so einer Rockerparty gedreht in Berlin. Das bedurfte eines ziemlichen Vorlaufes. Da musste ich einmal vorsprechen bei so einer Präsidentenveranstaltung in Hannover. Ich musste sagen, warum ich eine Dokumentation machen will und so. Man hat schon gespürt, die haben Interesse, die wollen auch in die Öffentlichkeit. Aber das musste erstmal geklärt werden und da mussten erstmal alle zustimmen und das wurde mehr oder weniger dann unter den großen Tieren Deutschlands, wurde das abgestimmt und so. Und bei Mutschuk war das ganz anders. Das hat Mutschuk alleine entschieden. Er hat gesagt, kein Problem, so komm vorbei. Er hat regiert, mehr oder weniger. Ihm war das auch scheißegal, was die anderen darüber gedacht haben. Und ich glaube, möglicherweise war das genau sein Problem, dass er einfach nicht mehr links und rechts geguckt hat und ihn nicht mehr interessiert hat, was die anderen über ihn denken, sondern er einfach sein eigenes Ding durchgezogen hat.
Es kam dann zu dieser Boxveranstaltung, zu der Mutschuk eingeladen hatte. Er hat dich auch mitgenommen und das Kamerateam. Was waren das für Umstände?
Das war eine große Boxveranstaltung. Da war ein türkischer Boxer, Avni Yildirim, der auch wirklich Ambitionen hat, Weltmeister zu werden. Also ist ein richtig guter Boxer. Und mehr oder weniger wurde diese Veranstaltung nicht von ihm, also es war jetzt nicht seine Veranstaltung, aber er hat mehr oder, also Eigen Mutschuk hat mehr oder weniger dafür gesorgt, dass diese Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. Weil der Boxpromoter Ahmet Öner, dem ging es wohl damals nicht so gut finanziell und letztendlich.
Damals?
Jedenfalls, er brauchte Mutschuk, um diese ganze Veranstaltung überhaupt finanzieren zu können. Also Eigen Mutschuk hat mehr oder weniger alle Eintrittskarten gekauft. So. Und hat die dann in der Hells Angels Nation verteilt. Angeblich musste man sie kaufen. Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls, ohne die Hells Angels hätte diese Veranstaltung nicht stattfinden können. Ja, und Eigen hat dann mehr oder weniger das Ganze als seine Bühne genommen, um sich da zu präsentieren. Interessanterweise, Schnitzelwalter war auch da.
Hat er ihn eingeladen? Oder ist es normal, dass...
Wahrscheinlich war Eigen dann so gesettelt, war mittlerweile wieder so anerkannt bei den Hells Angels, dass Schnitzelwalter nicht drumherum kam, da auch hinzufahren. Also, und da war nicht nur Schnitzelwalter, es war auch der Hells Angels da, der auf Eigen Mutschuk am Katana Club 2 Jahre zuvor geschossen hat. Also direkt am Ring, keine 15 Meter von Eigen Mutschuk entfernt, saß derjenige, der auf Mutschuk geschossen hat.
Nicht weit entfernt sitzt Fritz. Alles gut mit dem?
Super, alles schön.
Es war schon skurril.
War nicht auch Guerilla Nation da?
Die Guerilla Nation...
Das müsst ihr erklären. Wer sind die Guerilla Nation
jetzt? Haben wir mal da guten Tag gesagt? Oder?
Die Osmanen Frankfurt waren auf jeden Fall da und Teile der Guerilla Nation waren auch da. Man muss dazu wissen...
Das sind auch Supporter, oder?
Genau. Also Eigen Mutschuk hat mehr oder weniger seine Macht nicht nur mit türkischen Hells Angels abgesichert, der hatte auch mehrere Support-Clubs so aus dem Migrantenmilieu. Da gab es Osmanen Frankfurt, das waren so offiziell ein Boxclub, aber auch alles Jungs mit Migrationshintergrund. Da gab es das Lions-Kartell, das war auch so eine Kampforganisation oder so eine Kampfsportlerorganisation, das Oberhaupt ist ein Afghane, auch aus dem Frankfurter Raum. Und dann gab es auch die Guerilla Nation aus Berlin. Dazu kommen wir noch, das ist ganz, ganz wichtig. Also Eigen Mutschuk hatte Supporter in Berlin. So. Und diese Supporter aus Berlin waren mit den Berliner Hells Angels überhaupt nicht d'accord. Also die waren mehr oder weniger verfeindet. Das ist ein Riesenaffront, dass Eigen Mutschuk sich in Berlin Supporter sucht, die aber eigentlich mit den Hells Angels über Kreuz liegen.
Und hast du dann bei der Veranstaltung mal versucht, mit Schnitzel weiter zu sprechen?
Nee, habe ich nicht. Weil ich genau wusste, der gibt keinen O-Ton. Mhm. Und das haben wir nicht gemacht.
Wie saß der da, so von der Haltung her? So?
Ja, es gibt ja Bilder, wie er da sitzt. Das ist so ein Bild hier. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, der hatte sicherlich keinen Bock auf uns. Also Schnitzelwalter ist jetzt kein Mensch, der in die Medien strömt oder die Medien sucht. Und ich habe ihn da nicht angesprochen. Also ich wusste ganz genau, der wird nur sagen, hey, hau ab, verpiss dich und so. Und ich wollte es dann ehrlich gesagt auch nicht eskalieren lassen. So muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Der allererste Termin war in Gießen im Vereinsheim mit Eigen Mutschuk. Und da hat er dich ja schon sehr viel sehen lassen. Sehr viel Einblick. Da saß ein Zuhälter rum, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau.
Was hat der da gemacht?
Ja, ich glaube natürlich, wenn man da Zuhälter in dem Bereich ist, also territorial in dem Bereich, dann sollte man auch schon ein gutes Verhältnis zu den Hells Angels haben. Also dann sollte man schon sich mit den Mächtigen dann auch verstehen, die da so in der Gegend rumlaufen. Und deswegen hat dieser Zuhälter einfach auch mal Präsenz gezeigt und mal gezeigt, Mensch, ich mag euch, ich finde euch toll und hat da auch einen schönen O-Ton gegeben, ne? Dass man auch Herz haben muss, dass man auch mal sich gerade machen muss und so. Das gehört dann einfach dazu.
Man muss auch Herz haben, ne? Feigling hat ja nichts verloren.
So, alle raus!
Also er macht sich gerade, oder was?
So sagen wir dann, würde ich sagen, er findet den richtigen Weg, würde ich mal so sagen.
Ich finde ja immer viel, die diplomatischen Weg.
Ich wollte gerade sagen, es sind ja auch viele Sachen, die diplomatisch geregelt werden. Ich weiß ja nicht, dass man das mit Kraft regelt.
Und vor der Tür standen ziemlich viele sehr teure Autos, teilweise über 100.000 Euro wert. Und man fragt sich ja, wie kommen die zu so viel Geld?
Sparsam, die sind ganz sparsam, arbeiten viel. wir staunen auch immer wieder. Ja,
meistens sind die geleased. Ne? Die gehören denen dann nicht offiziell, weil sie auch Angst haben, falls mal ihre möglicherweise kriminellen Geschäfte auffliegen, dass der Staat diese Autos einzieht. Der Staat hat es viel schwieriger, diese Autos einzuziehen, wenn die irgendwie einem Strohmann gehören oder so. Dann kann man ja immer sagen, ja, der hat mir das nur geliehen. Und ich glaube, dass die Autos ihm nicht gehörten, sondern er damit rumgefahren ist. Er war der Nutzer dieser Autos. Mhm. In anderen Ländern, beispielsweise Italien, würde das reichen, ihm das Auto wegzunehmen. In Deutschland ist das schwieriger.
Aber er hat es sehr, also Mucuk hat es schon gerne dicke gemocht. Also auch das Auto, mit dem er da in Berlin vorgefahren ist,
genau,
vor dem Hotel, das war schon dicke. Er wohnte im 4-Sterne- oder 5-Sterne-Hotel, glaube ich sogar.
Ja. Weiß nicht, das Waldorf Astoria?
Waldorf genau. Astoria ja. Am Bahnhof Zoo.
Gesehen und gesehen werden. Wie bei den Promis. Wie bei den Schauspielern. Das ist eben so. Nicht alle sind so, aber einige.
Warum legen Sie Wert auf Status, auf große Hotels, schöne Autos?
Ich mag das. Ich bin lieber in guten Hotels, fahre gute Autos, wenn ich es kann. Wenn ich es nicht können würde, würde ich es ja nicht machen. Und daher, momentan kann man es, das macht man dann. Ich will ja mein Geld nicht im Grab mitnehmen, was ich nicht habe.
Während seine ganze Entourage, also seine Mitarbeiter irgendwie von den Hells Angels, die mussten da in so einem Billigheimer Hotel irgendwie übernachten und frühstücken. Und Mucuk hat irgendwie da auf dicke Hose gemacht. Klar, hat irgendwie ein lustiges Interview gegeben, warum er das gerne teuer und gut mag, weil er sich's leisten kann, was natürlich auch ein Seitenhieb ist auf die Kollegen, die sich's offenbar nicht leisten können. Vielleicht war das ja auch wieder sein Fehler. Wir hatten das ja in früheren Folgen auch schon mal beobachtet, dass wenn du dieses Prinzip Herrsche und teile, teile und herrsche, wenn du das nicht verinnerlicht hast, dass das irgendwie funktionieren muss, dann wird es am Ende eng, auch selbst für dein eigenes Leben ja dann in letzter Konsequenz. Das könnte zumindest bei Mucuk auch ein Teil des Problems gewesen sein, dass er einfach den Druck nach innen so hoch gehalten hat und sozusagen seine eigenen Interessen über die des Clubs gestellt hat, dass die das dann nicht so witzig fanden. Ich erinnere mich noch dran, als ihr da irgendwie so einen Clubabend gedreht habt, dass da selbst die Familie rumsprang. Ne? Also wo gibt's das, dass bei den Hells Angels da plötzlich Mami und Papi und irgendwie die Ehefrau und die Kinder mit irgendwie im Vereinsheim rumtun? Also mir war das irgendwie komplett neu, dass sozusagen auf so einer Privatebene dann plötzlich abgehandelt wird, das Clubleben.
Nicht jeder hat so viel Glück wie ich im Leben. Ja. Und deswegen hoffe ich schon, dass er seinen eigenen Weg geht. Oder meine Kinder und meine Söhne. Ja.
Das heißt, so viel Glück im Leben, was meinst du damit?
Im Leben. Hat nicht jeder so ein Glück wie ich, oder? Ja. Deswegen wünsche ich mir, dass sie ihren eigenen Weg gehen und einen guten Weg gehen. Ja. Dass sie ihre Schule fertig haben, dass sie studieren, dass sie was Vernünftiges machen. Ja. Wenn man sagt, nicht jeder hat so einen Erfolg wie ich im Leben. In meiner Welt.
Was ich auch erstaunlich fand, waren die Innereien dieses Vereinsheims. Ich habe da einen Pool gesehen und dann sprach jemand drüber, es ist doch schön, da die Kinder auch mitzubringen. Das war offensichtlich ja auch jetzt nicht so ein Vereinsheim, wie man das aus dem Schrebergartenverein kennt, ne? Oder?
Eine ganz schöne Sache, gerade für unsere Kinder. Die nutzen uns eigentlich am meisten hier drin, auch vor den Brüdern. Wenn, dann springen die Kinder hier rein.
Aber Sie haben ganz persönlich kein Problem damit, so Ihre Kinder so mit in den Club zu bringen? So, oder?
Auf gar keinen Fall. Die wachsen ja mit auf im Club. Die gehören dazu. Das ist unser Leben. Und unsere Kinder gehören dazu.
Man muss dazu wissen, dieses Vereinsheim ist ein ehemaliges Bordell gewesen. Und da gab es dann auch einen Pool. Also das war jetzt kein Billigbordell. Und dementsprechend gab es auch einen Pool. Ja. Man muss einfach wissen, Eigen Mucuk hat einfach, glaube ich, nicht reflektiert. Der hat sich keine Gedanken darüber gemacht, wie kommt das an, was er da jetzt in die Kamera sagt. Wie kommt das auch bei seinen Brüdern an? Wie kommt das bei seinen Brüdern innerhalb seines eigenen Charters? Mhm. Wie wird das aufgenommen? So, ne? Der hat ja auch der hat noch ganz andere Sachen gemacht, wohin der die Hells Angels die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Der hat in Polen, da gab es einen World Run in Polen, ist der angekommen, ist aus dem Auto ausgestiegen. Das Erste, was er gemacht hat, ist so einen Polizisten zu herzen. Das war ein zehnsekundiger Beamter aus Frankfurt. Und er geht dahin und herzt den mehr oder weniger. Die machen so hier Rockerfaust. Ich glaube, Eigen nimmt ihn mehr oder weniger halb in den Arm. Und da stand ich echt so, was ist das denn? Und ich frage ihn dann ja auch, hey, Herr Mutschuk, das Verhältnis zur Polizei ist aber gut. Und er so, ja, logisch. So, kein Problem, bei uns ist alles gut. Wir geben und wir nehmen, so ungefähr. Herr Mutschuk, das Verhältnis zur Polizei ist mal locker.
Ja, normal, wir geben und nehmen. Wer sagt, das Verhältnis schlecht ist? Wer hat dann gesagt, es schlecht ist? Bei uns ist alles gut, mit allen.
Das gibt eigentlich eine Rule. Keine Kommunikation mit der Polizei.
Nee, die Rule ist ganz anders. Du musst sie besser lesen.
Und ich weiß ganz genau, dass ganz viele Hells Angels sich gefragt haben, hä, was gibst du denn? Also, wenn du sagst, geben und nehmen, was ist denn dein Teil des Business mit diesen Polizisten? Also, das kam überhaupt
absolutes
nicht gut
No-Go.
An.
Entweder es gibt eine rote Linie oder es gibt keine rote Linie. So, und wenn du immer mal rüberhoppst über die rote Linie, dann sagen natürlich die, die auf der anderen Seite stehen, wieso hoppst du dann ständig über diese rote Linie rüber? Wozu haben wir die gezogen? So, das macht man natürlich nicht.
Also, er hat sich immer mehr Feinde geschaffen. Und du warst dann mit ihm in Berlin. Was hat er denn da in Berlin überhaupt gemacht? Im Waldorf Astoria?
Es gab in Berlin... im 2016 war das, glaube ich, gewesen, gab es ein Drive-by-Shooting von einem Club der Guerilla Nation in Berlin, in Ost-Berlin, in Lichtenberg. Drive-by-Shooting, Tupac ist auch so erschossen worden, Big Notorious ist so erschossen worden, die Mafiosis haben sich in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon so in Chicago und New York gegenseitig umgelegt. Und da erwischte es eben jemand von der Guerilla Nation Berlin. Und die Guerilla Nation Berlin hat quasi den Hells Angels in Berlin Konkurrenz gemacht. Schon alleine, dass du natürlich so ein Chapter der Guerilla Nation, also dieses eher migrantisch orientierten Clubs in Berlin gründest, war ein Affront gegenüber natürlich den Hells Angels in Berlin. Der zweite Affront war, dass Mutschuk mit denen offenbar dicke Tinte ist. Das war natürlich ein ganz großer Affront. Und im Vorfeld soll es sozusagen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, zwischen der Guerilla Nation und einem Supporter, also einem Unterstützer der Hells Angels in Potsdam wiederum. Also die haben ja da auch einen Charter gehabt in Potsdam. Und das ist sozusagen eine Richtung der Mordermittlungen der vierten Mordkommission. Die geht dahin, dass wahrscheinlich die Hells Angels Potsdam sozusagen, die sind, also man guckt sich ja immer an als Mordermittler, wie ist die Motivlage? So. Und die Motivlage ist bei dem Mann, den man da umgebracht hat, Dirk S., ist relativ eindeutig. Es gibt also nichts im privaten Umfeld, da haben sie nichts gefunden, sondern es gibt eigentlich nur diese Auseinandersetzung vor dieser Tür, wo eben einer von den Unterstützern Keile gekriegt hat. Dann überlegen die sich natürlich, kannst du, also sozusagen der Club in Berlin hat Stress mit der Guerilla Nation. Wie kann dann Mutschuk quasi als Unterstützer der Guerilla Nation, der muss doch eigentlich seinen Brüdern beispringen, nämlich den Potsdamern oder den Berliner Nomads. Wieso springt der Guerilla Nation bei? Und dann ist er da echt zu dieser Beerdigung gegangen und hat ja auch den Beerdigungszug angeführt. Aber erzähl mal, wie das war, als du da mit dem überhaupt nach Berlin gefahren bist.
Also es war so, es gab diese Beerdigung in Berlin. Mutschuk fährt zur Beerdigung der Guerilla Nation, Riesenaffront. So, und er übernachtet im Waldorf Astoria, so in diesem Nobelhotel. Und fand es auch total cool, dass wir ihn da in dieser Hotellobby erstmal interviewen. Wir hatten keine Drehgenehmigung, wir haben nicht im Waldorf Astoria angefragt. Er saß da breitbeinig in dem Sessel und ich so, ja, können wir jetzt mal ein paar Fragen stellen? Ja, mach mal. Dann haben wir schnell, ich wusste, das könnte Stress geben, schnell Kamera, ihn ein bisschen gefragt. Dann kam jemand aus der Rezeption und so, was machen Sie denn? Ja, wir machen ein Interview. Und dann dampfte der wieder ab. So, dann haben wir schnell das Interview gemacht. Und dann irgendwann kam dann, glaube ich, der Sicherheitsmanager vom Hotel und hat gefragt, hey, was haben die hier gemacht? Wir brauchen eine Drehgenehmigung und so. Und dann war es aber zum Glück alles schon im Kasten. Auf jeden Fall war es natürlich ein Riesenaffront, auch gegenüber seinen eigenen Clubbrüdern, dass er im Waldorf Astoria schläft und zwei Straßen weiter seine ganzen Brüder irgendwie in einer besseren Jugendherberge übernachten.
Hostel also, wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas.
Sowas sorgt nicht für Loyalität im eigenen Club. So. Und dann ist er mit seinen Jungs zur Beerdigung gefahren, da wo die Guerilla Nation sich getroffen hat. So, und dann gibt er auch Interviews und sagt so, weil ich ihn gefragt habe, wie kann es denn sein, dass Sie hier als Hells Angels zu Guerilla Nation fahren? Also, Ne? Also er hat sich dann darüber mokiert, dass es diese Kritik überhaupt gibt. Er entscheidet selber, wo er hinfährt. Er muss niemanden fragen, zu welcher Beerdigung.
Scheißegal, die Regeln.
Genau, er hat mehr oder weniger nach außen hin seine Scheißegal-Haltung präsentiert. Er hat sich so mächtig gefühlt und hat gedacht, ich entscheide, was ich mache. Mir ist scheißegal, was die anderen denken.
Einer letztlich was zu sagen, mit wem wir zu sprechen oder mit wem wir nicht zu sprechen haben. Ja. Damit das für die Zukunft klar ist. Ja. Wir sind ja keine kleinen Jungs, die auf der Straße und sagen, hier, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Sowas gehört sich nicht.
Das war sozusagen seine Lebenshaltung in dieser Phase 2016.
In der Welt der Hells-Angel geht es natürlich nicht, dass ich einen Club unterstütze, der gerade von meinen Brüdern, wo jemand umgebracht worden ist. Das geht ja gar nicht.
War dir zu dem Zeitpunkt klar, dass das lebensgefährlich ist, was er da gerade tut?
Im Grunde genommen war ja alles bis dahin lebensgefährlich, was er getan hat.
Ja, also das war...
Schnitzelwalter war lebensgefährlich, dass er da die Tür hat versucht irgendwie zu übernehmen oder zumindest da Stress gemacht hat. Es war lebensgefährlich, mit Spiegel TV so ausgiebig zu reden. Und es war wahrscheinlich auch auf jeden Fall lebensgefährlich, irgendwie sich da auf die falsche Seite der Gang zu schlagen.
Also es war ein permanenter Ritt auf der Rasierklinge. Also man hat sich auch immer gefragt, warum macht ihr das? Aber offenbar hat er sich so unantastbar gefühlt, dass er es einfach durchgezogen hat. Und da ist dann auf diesem Friedhof ist dann auch diese berühmte Szene entstanden, wo ich ihn frage, wie er mal sterben möchte.
Falls ich mal tot bin, kommst du auf meine Beerdigung. Dann kannst du sagen, guck mal, so eine geile Beerdigung.
Wie wollen Sie ihn mal sterben?
Weiß ich nicht. Wenn es geht, alt, mit einer schönen jungen Frau. Nein, ich hoffe, ich sterbe gar nicht. Solange wieder nicht jemand auf mich schießt.
Also das hat einen gewissen Vorlauf. Also die Mutschuk, für Mutschuk war das ein Pflichttermin. Der ist da hingegangen und dann kam er runter und meinte, das war eine komische Beerdigung. Und deswegen hat er gesagt, wenn ich mal sterbe, dann kommst du zu meiner Beerdigung. Und daraufhin frage ich ihn, ja, wie wollen Sie denn mal sterben? So, und dann erzählt er halt, ne, er will mal mit einer jungen Frau im Arm sterben, falls nicht mal wieder jemand auf ihn schieße. So. Letztendlich war das auch wieder so eine Geschichte, mir ist alles scheißegal, scheiß Beerdigung, wenn ich mal sterbe und so, ne? Der hat permanent allen Leuten nur vors Schienbein getreten, mehr oder weniger. Ja, und 4 Wochen später war er dann tot.
Wie hast du davon erfahren?
Mich hat ein Kollege angerufen, von der Bild-Zeitung tatsächlich. Mich hat ein Kollege von der Bild-Zeitung angerufen und gesagt, weißt du eigentlich, was gerade passiert ist? Mutschuk liegt in seinem Blut. Und da war ich in Hamburg und dachte so, krass. Und dann musste ich ganz schnell von Hamburg irgendwie nach Gießen kommen. Ich glaube, wir haben es schnell organisiert, ein Kamerateam da schon hinzuschicken. Also ein Kamerateam war dann relativ schnell vor Ort von uns. Und ich bin dann nach Frankfurt geflogen, habe mir einen Mietwagen genommen und bin dann nach Gießen gefahren. Und war dann auch dabei, als sozusagen der Sarg rausgetragen wurde in den Leichenwagen. Und ich war auch dabei, als das abfahrende Bild gemacht wurde. Also es interessiert einen natürlich vor allen Dingen in so einer schwierigen Lage, wo man nicht weiß, was passiert da, was ist da passiert, einfach mal zu gucken, wer kommt denn noch dahin zum Clubheim? Sind da noch seine Brüder da oder sind die nicht mehr da? So, das ist schon hochinteressant, um zu gucken.
Wer noch zu ihm hält.
Ja, wer da so da ist einfach. Einfach mal gucken. Weil wir natürlich auch schon während der Dreharbeiten mitbekommen haben, dass es extreme Spannung innerhalb seines eigenen Charters gegeben hat. Viele Jungs wollten nicht mehr aufs Bild und man hat richtig gemerkt, da knistert's.
Wie lange ging diese Dreharbeiten überhaupt? Also wie nah warst du dran an ihm?
Also das erste Mal, dass wir im Clubheim waren, war Anfang 2016 und ermordet wurde er im Oktober. Also da gab es eine Phase, wo wir dann nicht mit ihm gedreht haben, aber so im September bis zu seinem Tod waren wir bestimmt einmal die Woche oder so, waren wir dann in Gießen und haben dann mehrere Termine wahrgenommen da. Wir waren dabei, als Mutschuk einen Bruder ins Gefängnis begleitet hat, nach Kassel. Das war auch so ein Termin, wo er sich natürlich präsentieren konnte, so hier, ich bringe meinen Bruder ins Gefängnis und wir putzen uns den Mund ab und wir machen keine Aussagen, wir sind die härtesten Jungs innerhalb der Hells Angels Nation und so.
Ich finde immer lustig, dass der Bruder will immer irgendwas sagen, ist wie bei uns, weil der Bruder will immer irgendwas sagen und Mutschuk sagt dann immer, fällt ihm immer ins Wort und redet dann immer sofort weiter.
Gehört dazu. Das gehört dazu. Wir machen Sicherheit in Bordelle und wir gehen auch feiern in Bordelle. Normalerweise feiert man solche Dinge in Bordells oder im Clubhaus. Und er soll heute mal seinen Spaß haben, denke ich mir mal. Aber ich glaube nicht, dass er Spaß haben wird. Er will nur mit seinen Brüdern zusammen sein, hat er gesagt.
Mit meinen Brüdern zusammen feiern.
Und wenn die Kamera zu ist, dann können wir ja sehen, was er nachher noch macht.
Nee, da wird nichts sein.
Aber auch beispielsweise, die haben ja noch mal so eine Party gemacht, bevor der dann ins Gefängnis gebracht wurde. Und auf dieser Party haben sie noch ein Meeting gehabt. Und da hat Mucu bei diesem Meeting auch wieder so eine absolute Alleinherrschermentalität an den Tag gelegt. Ich habe beobachtet, wie vier Jungs reingegangen sind in ihren Prospect-Kutten. So, die haben diese Anwärter-Kutten gehabt und rausgekommen sind sie ohne Kutten. Also während Spiegel TV sozusagen draußen wartete, hat er erstmal vier Leute degradiert. Also der muss innerhalb dieses Clubs auch eine extreme Mentalität, dann ein extremes Verhaltensweise an den Tag legt. Es gibt auch Geschichten, die habe ich jetzt nicht selber erlebt, aber die wurden mir später mal erzählt, dass im tiefsten Winter Leute mehr oder weniger sich ausziehen mussten und dann in Unterhose nach Hause gehen mussten, ohne ihre Clubklamotten, weil er irgendwie jemanden wieder mal in Eigenregie degradiert hat. Also er hat sich innerhalb seines eigenen Charters extreme Feinde gemacht, er hat sich außerhalb seines Charters extreme Feinde gemacht. Und dementsprechend war die Motivlage hinterher sehr schwierig.
Wer also, war es denn? Wer hat ihn erschossen?
Also es fanden sich ja immerhin zwei Leute, die es ja getan haben müssen. Also es ist ja mit zwei Waffen geschossen worden. Es gibt unterschiedliche Schussrichtungen. Also sozusagen einer kann es nicht alleine gemacht haben. Es müssen zwei gewesen sein. Und wahrscheinlich wird einer auch noch das Fluchtauto gefahren haben. Also werden es drei Leute gewesen sein. Und über die Täter gibt es bisher nichts. Es war dann auch bei Aktenzeichen mal gewesen. Es gab auch diverse Hinweise. Ich glaube, die Familie alleine hat 25.000 Euro Belohnung ausgelobt. Aber bisher gibt es nichts. Wir hatten zwischenzeitlich mal eine Spur. Es hatte sich mal jemand gemeldet gehabt, der irgendwie uns so Geschichten erzählt hat, wo es ging dann so Richtung Türkei und sonst wie. Da sind wir nie richtig weitergekommen. Also das ist ja auch ein kompliziertes Milieu.
Also man sollte vielleicht auch nochmal den Mord an sich schildern. Also da gab es dieses Vereinsheim der Hells Angels, dieses ehemalige Bordell. Und dieses Bordell war im Keller, mehr oder weniger. Und oben drüber war noch eine Wohnung. Und in dieser Wohnung hat Mucu gewohnt. Weil er hat nicht bei seiner Familie gewohnt, sondern in diesem Vereinsheim, weil es halt oft Razzien gab, oft ist das SEK zu ihm gekommen. Und er hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf, dass meine Familie ständig irgendwie SEK-Einsätze miterleben muss. Deswegen schlafe ich im Clubheim. So. Und Aygün Mucu muss so ein heftiger Morgenmensch gewesen sein. Der muss immer ganz früh aufgestanden sein. Und morgens um 4 Uhr ist er aus der Wohnung immer runtergegangen, die Treppenstufen, wohl unten ins Vereinsheim. So. Und das wussten die Mörder. Die standen nämlich wenn man diese Treppe runterging, war danach direkt ein Zaun. Und auf dem Nachbargrundstück standen seine Killer. Und da war so ein Sichtschutz und die Killer haben durch den Zaun geschossen. Die Polizei hat hinterher 26 Patronen gefunden. Allein 17 Kugeln gingen durch Mucuks Körper.
Also kann man davon ausgehen, dass es schon irgendwie nah an ihm dran war. Also die Leute, die das getan haben, sind jetzt nicht von irgendwo weit her weggekommen, sondern da muss es ja Informanten gegeben haben, die denen gesagt haben, wie es geht, wenn es nicht sogar die eigenen Leute waren.
Also das war sehr gut aufgeklärt. Die Killer wussten ganz genau, wann sie dort hocken mussten. Also kann man sich natürlich fragen, wer hatte solche Informationen? Und also hinterher haben auch Leute gesagt, es müssen echt Profis gewesen sein, weil es sind keine Handyverbindungen gefunden worden.
Schalldämpfer?
Schalldämpfer, man hat keine Knallgeräusche gehört. So, die Killer sind nicht hinter in irgendwelche Radarfallen oder in irgendwelche Blitzerfotos reingeraten und so. Also man geht davon aus, dass es professionelle Killer waren und die müssen echt Geld gekostet haben. Sowas gibt's nicht für 5.000 Euro, da geht's eher in Richtung 100.000 Euro. So.
Offenbar sind ja auch die Waffen vorher nicht, ich weiß nicht, sind die vorher benutzt worden? Haben die da, glaube ich, gibt's auch nichts, ne? Also wahrscheinlich werden die Waffen auch sauber gewesen sein, also die werden nicht schon mal aufgefallen sein. Das ist schon professionell, muss man sagen.
Extrem professionell.
Und Schnitzelwalter ist jetzt wieder Chef? Also er hat wieder mehr Macht gewonnen dadurch?
Ja, wahrscheinlich schon. Also muss man schon sagen, also einer der ärgsten Feinde war schon weg. Ne?
Gibt es die Gießener noch?
Die Gießener gibt es noch, also die Hells Angels Gießener, sind aber total unauffällig geworden, sind wohl auch relativ loyal jetzt wieder zu den Frankfurtern. Also dieses Verhältnis, früher Gießen, also dieses extrem gespannte Verhältnis Gießen-Frankfurt hat sich entspannt. Also die Gießener Hells Angels sind auch total unauffällig geworden. Ja, so ist es.
Ne? Ist besser für die Geschäfte, glaube ich.
Genau. Also du hast ja in der Anmoderation gesagt, Aygün Mucu sei von den Hells Angels erschossen worden. Das weiß man nicht. Also man weiß nicht, wer ihn getötet hat. Es ist immer noch ein offenes Ermittlungsverfahren. Es ist
relativ unwahrscheinlich, dass das Leute von außen...
Ja, alle Fälle, die wir uns ja sozusagen jetzt in den ganzen Podcast-Serien angeguckt haben, bei allen Fällen ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es so ist, wie wir sozusagen mutmaßen und wie auch die Ermittler mutmaßen. In der Regel sind es immer Beziehungstaten, in der Regel sind es immer die eigenen Brüder oder eben die Konkurrenz.
Mhm. So. Aber es gab da auch eine Spur in die Türkei, weil angeblich bei dieser Boxveranstaltung irgendwie Geld an die Seite geschafft wurde oder dass da irgendwie es Schwierigkeiten gab mit den türkischen Hells Angels. Dann gab es noch eine Spur zu belgischen Hells Angels, weil da angeblich irgendwie Geld bei Motorradgeschäften nicht so geflossen ist, wie es fließen sollte und so. Also es gab da unterschiedlichste Ermittlungsrichtungen und die Polizei ist aber nie so weit gekommen, dass man irgendjemanden hätte mal festnehmen können oder so.
Sowas wird natürlich auch gezielt gestreut, damit sozusagen, ne, damit man nicht so genau weiß, wo es jetzt herkommt. Klar.
Aber Aygüncük hatte sich ja jede Menge Feinde gemacht, auch dadurch, dass er sich hat filmen lassen.
Natürlich.
Von euch. Ja. Habt ihr euch mal Vorwürfe gemacht, dass ihr sozusagen auch damit, dass ihr was veröffentlicht habt, zu seinem Tod beigetragen habt?
Ja, das ist eine schwierige Frage, ne?
Ja, das stimmt ja so auch nicht. Also ich glaube nicht, dass wir den Film gemacht haben, an seinem Tod schuld sind, überhaupt gar nicht.
Nein,
also,
aber sagen wir mal Mitschuld im Sinne von, es hat mit dazu beigetragen, dass die anderen Hells Angels noch mehr sauer auf ihn waren.
Also es gab, glaube ich, genügend Anlässe innerhalb der Hells Angels auf Aygüncük sauer zu sein. Dass wir jetzt noch einen Film darüber gemacht haben, hat sicherlich nicht seine Beliebtheit erhöht, aber ich glaube nicht, da eine gewisse Mitverantwortung können wir, glaube ich, von uns weisen. Also der hätte wahrscheinlich auch ohne unsere Berichterstattung irgendwann mal keinen natürlichen Tod gefunden. Da fühle ich mich sauber. Habe ich ein reines Gewissen.
Naja, ich meine, im Grunde genommen kann man das ja auch nicht ahnen. Ne? Also er hätte es ahnen müssen, weil er die ganzen Interna ja kennt. Nicht? Also wenn er sich so auf ein Kamerateam einlässt.
Er hat die Regeln gebrochen, nicht wir.
Ja.
Genau.
Und dass ihr diese Chance wahrnehmt, ist ja auch selbstverständlich, weil sowas lässt man ja nicht liegen. Ne?
Interessant war dann auch die Beerdigung natürlich von Aygüncük.
Mhm, warum?
Weil wir natürlich auch davon ausgegangen sind, dass es, also die größte Wahrscheinlichkeit war, dass es eine interne Geschichte ist, ob jetzt aus seinem eigenen Charter oder andere Hells Angels. Und dann geht man natürlich davon aus, kriegt er jetzt noch eine Clubbeerdigung. Weil natürlich in den Regularien der Hells Angels festgehalten, wenn ein Hells Angels stirbt, dann gibt es eine Clubbeerdigung. Dann müssen die Brüder kommen und sozusagen kondolieren. So. Und die gab es dann auch. Also obwohl man davon ausgeht, oder obwohl die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Hells Angels selber waren, haben sie ihn dann aber auch beerdigt. Also die sind dann alle noch gekommen und haben eine große Beerdigung gemacht.
Aber das ist ja bei den großen Mafiosis auch immer so gewesen. Da ist man auch zur Konkurrenz gegangen, hat irgendwie Beileid, tut uns wirklich schrecklich leid, ins Grab noch hinterhergerufen.
Ja. War Schnitzelwalter da?
Ja, war da. Vor allen Dingen, es geht ja auch gar nicht anders. Mhm. Weil sonst...
Jeder, der fehlt, fällt auf.
Ja, jeder, der fehlt, fällt auf. Und vor allem die Ermittlungsbehörden sind sich ja dann sicher, dass es die Hells Angels selber waren, wenn sie nicht zu seiner Beerdigung gehen. Also.
Das Schöne an diesen Beerdigungen ist, wenn die alle da sind, man kann die alle in Ruhe abfilmen. Weil die alle in Ruhe an einem vorbeilaufen. Und man hat für spätere Filmprojekte, hat man sie alle schon wieder auf Band gebannt, sozusagen. Mhm. Ja.
Aber da waren auch wirklich richtige Oldschool-Rocker dabei. Also Leute, die jetzt wahrscheinlich auch extrem kritisch gegenüber Aygüncük eingestellt waren. Zum Beispiel André Sommer aus Ost-Berlin, der war auch da. Schnitzelwalter war da. Natürlich die ganze Migrantenfraktion war auch. Die waren alle da.
Waren die Hamburger da?
Boah, jetzt eine gute Frage.
Ja, du kennst doch alle.
Ja, aber ich
bin so ein Fragen.
Ich war, das weiß ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall waren viele da.
Ich danke euch erstmal bis hierhin. In der nächsten Folge wollen wir uns anderen Migranten widmen, die sich mit den Hells Angels eingelassen haben. Da gibt es einen Mann, der im Krankenhaus raucht und darauf freue ich mich schon sehr.
Und es wird auch wieder geschossen.
Es wird auf jeden Fall wieder geschossen. Ohne kann ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen.
Ja.
Bis hierhin vielen Dank. Ich stoppe die Aufnahme.